Deutschlandfunk, Zeitforum Wissenschaft.
Thema heute. Wer soll das alles bezahlen? Über Steuern, Subventionen und Solidarität. Sie hören den Mitschnitt der Podiumsdiskussion, die am 27. Februar in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften stattgefunden hat. Moderation Ralf Krauter, Deutschlandfunk, und Andreas Senker, Die Zeit.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, teilen Sie dieses Gefühl, Deutschland stagniert. 0,2% Wirtschaftswachstum, das ist das, was die Bundesregierung noch erwartet. Irgendwie hat man das Gefühl, man steht mit dem Rücken an der Wand. Es gibt diesen rasenden technologischen Wandel, kleines Stichwort KI, der könnte deutsche Unternehmen bald sehr alt aussehen lassen. Bauen wir eigentlich noch die besten Autos der Welt oder machen das andere? Oder braucht man demnächst was ganz anderes als Autos? Die Klimatransformation ist dringend notwendig, aber sobald man irgendjemandem etwas wegnimmt, an Subventionen zum Beispiel, steht er auf der Straße, wie die Landwirte zum Beispiel. Die ganz vorsichtig formuliert veränderte Sicherheitslage erfordert einen ganz neuen Blick auf Rüstung und möglicherweise auch viel Geld. Derweil sind die Straßen und Schienen marode, die Schulen am Ende, die Universitäten an der Grenze, die Digitalisierung hakt. Man hat das Gefühl, es wird ganz viel Geld gebraucht. Wo soll das Geld herkommen? Gleichzeitig gibt es einen Befund, der auch entsetzt, nämlich, dass die Ungleichheit mehr und mehr wächst. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Geld heute vor allem da war, wo es schon vor 100 oder 80 Jahren war. Reichtum wird vererbt, Armut wird aber auch vererbt. Wie gehen wir damit um? Wer soll das bezahlen? Ralf Krauter.
Ich weiß es nicht, Andreas Senke, aber wir haben uns drei Experten eingeladen, mit denen wir darüber sprechen wollen. Die darf ich Ihnen jetzt mal der Reihe nach vorstellen. Professor Marcel Fratscher ist promovierter Volkswirt, Professor für Makroökonomie und Finanzen an der Humboldt-Uni, und er ist seit 2013 auch Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Fratscher. Carmen Giovannazzi ist Doktorandin am Institut für Sozioökonomie der Universität Duisburg-Essen. Und sie schreibt ihre Doktorarbeit am Promotionskolleg mit dem Namen Die politische Ökonomie der Ungleichheit. Das wird gefördert von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Herzlich willkommen, Frau Giovannazzi. Professor Nico Pech, ebenfalls promovierter Ökonom, Professor für plurale Ökonomik an der Universität Siegen und ein sehr prominenter Vertreter der Postwachstumsökonomie. Er plädiert für eine Wende zum Weniger und einen Verzicht auf Wohlstand. Herzlich willkommen, Herr Pech. Lassen Sie uns direkt einsteigen und mal die Herausforderungen noch mal mit einer Hausnummer, mit einer konkreten Zahl versehen, vor denen wir stehen. Andreas Senke hat ja gerade gesagt, alles wird irgendwie teurer. Die Energiewende müssen wir bezahlen, die Transformation der Wirtschaft, die Aufrüstung der Bundeswehr, Infrastruktur. Es ist klar, das wird uns in den nächsten Jahrzehnten viele Hunderte Milliarden zusätzlich kosten. Herr Fratscher, bei Ihnen am DIW rechnen Ihre Kolleginnen ja wahrscheinlich regelmäßig mal aus, ja, wie ist denn der aktuelle und künftige Finanzbedarf in verschiedenen Bereichen? Was sagen Sie, wie viel mehr Geld müssen wir denn künftig in die Hand nehmen, um all diese Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, zu erreichen?
Ja, die Zukunftsherausforderungen sind riesig, das muss ich nicht wiederholen, die sind da. Vielleicht lassen Sie mich anders anfangen. Deutschland hat eine Obsession mit Sparen und mit Schulden. Was wenige wissen, ist, dass wir als Gesellschaft jedes Jahr knapp 200, 250 Milliarden Euro auf die hohe Kante legen. Das sind ungefähr 6-7% der jährlichen Wirtschaftsleistung. Dass wir jedes Jahr mehr produzieren, als wir es in Deutschland nutzen, indem wir es konsumieren oder investieren, sondern dieses Geld ins Ausland verleihen und häufig das nicht besonders gut tun. Häufig große Verluste darauf erfahren. Und das Argument, das wir als DIW Berlin seit über 11 Jahren immer wieder gesagt haben, wir sollten zumindest einen Teil dieser Gelder besser in Deutschland investieren. Jetzt kann man darüber streiten, was ist eine Investitionslücke, was sind optimale Investitionen. Ich glaube, das ist müßig, aber wir sehen ganz konkret im tagtäglichen Leben die Defizite, die wir haben. Bildung wurde eben angesprochen, Infrastruktur. Seit 20 Jahren hat der deutsche Staat negative Nettoinvestitionen. Heißt, der Wertverlust auf Infrastruktur, Straßen, Brücken, öffentliche Gebäude ist jedes Jahr größer, als was an neuen Investitionen getätigt wird. Das heißt konkret, weniger Wohlstand, also darum geht es ja eigentlich, weniger Wohlbefinden der Menschen, sei es in den Schulen, sei es in anderen Einrichtungen. Das heißt aber auch, dass die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft, also dem, was wir im globalen Wettbewerb entgegensetzen können, immer geringer wird. Und das heißt, wir verlieren an Wettbewerbsfähigkeit. Und nochmal letzter Punkt zum Sparen und zu den Schulden. Also es geht gar nicht darum, dass wir unbedingt jetzt mehr Schulden machen, also dass wir mehr ausgeben, als wir produzieren. Sondern mein Punkt ist, lassen Sie uns einfach einen Teil der Ersparnis, die wir als Gesellschaft jedes Jahr erwirtschaften, nutzen, um unsere eigene Zukunft zu investieren, in Klimaschutz, in gute Infrastruktur, in ein hervorragendes Bildungssystem und viele andere Dinge. Denn letztlich heißt, dass wir viel sparen, wir verschieben Wohlstand in die Zukunft. Und ich weiß, auch darüber werden wir diskutieren, Wirtschaft und Wohlstand sind häufig, nicht immer, zwei unterschiedliche Dinge. Und wir müssten uns wirklich auf Wohlstand fokussieren, weniger auf schnöde Wachstumszahlen, die gut oder schlecht sein können.
Jetzt haben Sie meine Einstiegsfrage nicht ganz beantwortet. Ich bleibe noch mal dran und lege noch mal was nach. Ich habe gelesen, ich glaube auch in einer Studie vom DIW, dass, nur mal um ein Beispiel rauszugreifen, allein der Krieg, Russlands Krieg mit der Ukraine, den deutschen Steuerzahler pro Jahr schon 100 Milliarden gekostet hat, also inzwischen 200 Milliarden, weil der Krieg 2 Jahre dauert. Für die anderen Bereiche weiß ich nicht, ob man da auch so konkrete Zahlen nennen kann, die stehen ja auch im Raum. Also nochmal die Frage, kann man so eine Hausnummer nennen, wie viel Geld müssen wir eigentlich zusätzlich mobilisieren, damit wir das schaffen, was wir wollen?
Na, ich habe doch verstanden, dass ich die Frage beantwortet habe. Gesagt, wir haben ungefähr 200, 250 Milliarden Euro an Nettoersparnissen. Wir sollten einen guten Teil davon, vielleicht 100, 150 Milliarden zusätzlich nutzen, um in unsere Zukunft zu investieren. Das mit dem Ukraine-Krieg, eine kleine Korrektur, das ist was anderes. Das ist letztlich das, diese 200 Milliarden Euro ist das, was wir weniger produzieren konnten als Volkswirtschaft über die vergangenen 2 Jahre wegen des Kriegs. Ja, weil die Energiekosten durch die Decke geschossen sind. Das heißt einfach, da war weniger Aktivität. Die Menschen hatten eine hohe Inflation. Viele der Bürgerinnen und Bürger konnten weniger konsumieren, mussten also hier ihre Nachfrage, ihren Wohlstand zurückschrauben. Das ist der Verlust, der entstanden ist. Aber das, was wir investieren müssen in die Zukunft, das ist so eine Größenordnung, bei aller Vorsicht, 100, 150 Milliarden Euro öffentlich und privat. Das ist wichtig. Das ist also nicht der Staat alleine, sondern das sind auch die Unternehmen, die zu wenig investieren. Und dann kommt man eben genau diese Diskussion, die Frage, wer baut die besten Autos der Zukunft? Wir haben auch ein bisschen eine falsche Erwartungshaltung, dass immer alle mit dem Finger auf den Staat zeigen, der muss mal investieren, der muss hier die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sicherstellen, der kann Rahmenbedingungen bieten. Aber wenn man auf die letzten 10 Jahre schaut, muss man auch ehrlich sagen, viele der Unternehmen haben Fehler gemacht, dass sie wichtige Transformationen in Bezug auf Klimaschutz, Digitalisierung, Sie haben es eben angesprochen, E-Mobilität, Automobilbranche, verschlafen haben, und das muss nachgeholt werden.
Ich würde gerne Frau Giovannazzi mit ins Boot holen, weil Sie schon ein paar Mal gezuckt haben und die Frage auch nochmal direkt präzisieren. Also 150 Milliarden pro Jahr zusätzlich stand da im Raum, hat Herr Fratscher gesagt. Jetzt wissen wir alle, Anfang Februar wurde mit Ach und Krach der Bundeshaushalt verabschiedet. Der beläuft sich jetzt auf 477 Milliarden Euro. Es gab mühsame Nachverhandlungen, weil das Bundesverfassungsgericht der Ampelregierung einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, was bestimmte Bilanzierungsmethoden anging. Neuverschuldung jetzt 39 Milliarden unter Einhaltung der Schuldenbremse. Frau Giovannazzi, aus Ihrer Sicht, hat die Ampel die richtigen Prioritäten da jetzt gesetzt oder hätte man eigentlich manches besser anders gemacht?
Also das Ringen um den Haushalt 24 war maßgeblich erstmal um eine Kürzungsdebatte geführt, ja. Aber letztlich, so viel wurde gar nicht gekürzt. Also 17 Milliarden im Kernhaushalt standen zur Debatte. Am Ende sind es, glaube ich, 5, 6 geworden. Das tatsächliche Kürzen, wenn man denn die Schuldenbremse einhalten will, das findet ab dem neuen Jahr statt, ab 25. Da werden Investitionsbedarfe bzw. eine Haushaltslücke von 40 Milliarden ungefähr geschätzt. Und das liegt natürlich an mehreren Dingen. Also wenn Sie hin zur Klimaneutralität kommen wollen bis 2045, dann haben Sie ungefähr Investitionsbedarfe von 50 Milliarden jährlich. Diese Lücke war auf dem Weg geschlossen zu werden, bis jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts kam, weil ja jetzt der Klima- und Transformationsfonds nicht mehr in der Größenordnung erhalten bleiben kann. Wenn Sie außerdem mit Blick auf die geopolitischen Risiken und Situation, in der wir uns vorfinden, und der Überlegung, wer in den USA der neue Präsident wird und diese Überlegungen mit einbeziehen. Dann geht es ja auch darum, dass Sie eventuell daran festhalten, das NATO-2-Prozent-Ziel zu erreichen, sobald das Sondervermögen für die Bundeswehr ausläuft, ab 28. Haben Sie dann da auch jährlich eine Finanzierungslücke von 50 Milliarden. Mhm. Ich will das nicht bewerten. Ich sage nur, die Bundesregierung nimmt sich theoretisch sehr viel vor und sollte sich auch eigentlich einiges vornehmen, weil Sie haben die Herausforderungen benannt, die sind riesig. Aber unter der Schuldenbremse, wie sie derzeit ausgestaltet ist, wird es um massive Verteilungskonflikte gehen. Und Sie können auch nicht eben mal die 50 Milliarden, die im Bundeshaushalt beispielsweise für die Sozialversicherung vorgesehen ist, umwidmen in ein Verteidigungsetat beispielsweise. Also Sie können nicht ad hoc kurzfristig Kürzungen vornehmen im Haushalt, ohne dass Sie da massive Probleme sehen werden und sich im Zweifel die stärkeren Interessen durchsetzen und da gekürzt wird, wo sich die Leute nicht wehren können, etwa beim Bürgergeld. Und deshalb muss man, glaube ich, darüber sprechen, wie man künftig mit den Staatsfinanzen umgehen möchte.
Herr Pech, Frage an Sie. Verteilungskämpfe wurden gerade schon angesprochen. Die Bauern gehen auf die Straße, weil die Subventionen für den Agrardiesel gekürzt werden. Ärzte, Klinikmitarbeiter waren auf der Straße. Lufthansa-Piloten haben gestreikt. Man hat das Gefühl, wenn es an den eigenen Wohlstand geht, dann will irgendwie keiner was abgeben. Ist es quasi so ein Menetekel für das, was vor uns steht, dass es echt schwierig wird, sich gemeinsam aufzuraffen, diese Ressourcen aufzubringen?
Naja, die Grundsubstanz des modernen Zeitalters ist nie etwas anderes gewesen als Wachstum. Das heißt, es ist der Versuch, Konflikte zwischen Menschen umzulenken in Konflikte zwischen Mensch und Natur, indem eben Schulden mobilisiert werden, Investitionen damit finanziert werden und damit eben Wachstum erzeugt wird. Und dieses Wachstum erzeugt ein Mehr an Verteilungsmasse. Und das kann ich dann, ohne dass Konflikte entstehen, dieses Mehr hernehmen, um dann Bedürfnisse zu befriedigen. Nun muss man aber einen Unterschied ziehen zwischen der Zeit, in der das mal jemand aufgeschrieben hat, namens Georg Simmel, einer der größten Soziologen, die in Deutschland je gelebt haben. In seinem Buch Philosophie des Geldes hat er eigentlich diese Form des Fortschritts regelrecht beschworen und gesagt, alles möge wachsen, damit keine Kriege entstehen und damit eben, ich zitiere ihn wörtlich, die Menschheitstragödie der Konkurrenz dadurch gelöst wird, dass das, worum man streiten könnte, einfach immer mehr wird. Das Niveau, auf dem wir heute Verteilungskämpfe führen, ist so irre hoch, dass man sicherlich, darf man das hier sagen, von Wohlstandsverwahrlosung reden könnte. Natürlich gibt es Unterschiede, aber auf was für einem Niveau? Also man kann beklagen, dass es Milliardäre gibt und Millionäre und so weiter. Aber mir ist aufgefallen, dass Elon Musk einen Magen hat, der nicht größer ist als meiner. Und dass er einen Hinterteil hat, das er nicht vervielfältigen kann. Auch er kann nur in einem Tesla oder vielleicht sitzt er sogar in einem roten Porsche sitzen. Das heißt also, das Bejammern dieser Unterschiede, das ist wohl feil. Aber was wir beachten sollten, das ist die absolute Ausstattung mit Gütern, die wir haben. Und die ist über alle Einkommensgrenzen hinweg, sogar bis hin zu denjenigen, die heute Bürgergeld beziehen, immer nur gewachsen. Und wir sind in einem endlichen physischen System. In diesem System können wir dieses moderne Spiel der Schlichtung von Konflikten durch Wachstum bald nicht mehr durchhalten. Ja, wenn wir hier solche Diskussionen führen, dann kommt mir das so ein bisschen vor wie, jetzt muss ich Ihnen noch eine Anekdote erzählen, ich bin hier untergebracht in einem Hotel, das heißt Titanic, das passt jetzt gut. Ich hätte es auch, was ich jetzt sage, hätte ich auch gesagt, wenn ich dort nicht wäre. Wir sind auf der Titanic, die schon in Schräglage ist. Wir stehen am ökologischen Abgrund und wir wollen jetzt noch Geld mobilisieren. Lassen Sie mich noch etwas Provokantes sagen. Die sogenannte deutsche Energiewende, die schon gescheitert ist, bevor sie begonnen wurde, weil ein technizistisches Unterfangen des Klimaschutzes schon theoretisch zum Scheitern verurteilt ist. Diese Energiewende würde eigentlich gar nichts kosten, wenn sie ihren Namen verdienen würde. Wenn wir schlicht und ergreifend zwei Dinge miteinander verbinden, nämlich Einsparung von ökologisch ruinösen Ressourcen, Handlungen und Gütern und gleichzeitig Einsparung von Geld. Die klimafreundlichsten Produkte, Autos, Flugreisen und Smartphones sind zugleich die billigsten, nämlich gar keine. So kann man sich auch entschulden.
Die Frage ist ja nur, ob die Menschen dazu bereit sind, weil es gibt ja in der Psychologie die bekannte Verlustaversion. Das heißt, es ist für Menschen sehr schwierig, auf Dinge zu verzichten, die sie mal lieb geworden haben. Aber ich glaube,
aber das Problem werden wir nicht dadurch lösen, indem wir die Leute darin bestärken, wie ein kleines Kind an einem roten Förmchen, im Sandkasten festzuhalten. Wenigstens die Wissenschaft und die Politik sollte doch die Pflicht haben, den Menschen endlich reinen Wein einzuschenken und deutlich zu machen, dass wir rein physikalisch derart über unsere Verhältnisse leben, dass es überhaupt gar kein Recht geben kann, darauf zu versuchen, diesen Wohlstand zu verteidigen.
Ich nehme jetzt mal jemanden, mit dem wir vermutlich nicht darüber verhandeln können, ob er auf irgendwas verzichtet. Der heißt Wladimir Putin. Wir sehen, dass der Westen, der lange von einer Friedensdividende gelebt hat, über Jahrzehnte hinweg, jetzt überall versucht, Investitionen anzuschieben, die Rüstung zu fördern. Die Zahl dazu ist gerade genannt worden, 50 Milliarden im Jahr. Bei all diesen Zahlen, wenn man sie sich anguckt, stellt sich ja die Frage, wo soll denn das Geld herkommen? Wir können es natürlich einfach drucken, dann haben wir eine stärkere Inflation. Herr Frotscher, was ist denn Ihre Idee? Wie mobilisieren wir das? Sie haben gerade vom Ersparten gesprochen, aber welches Ersparte meinen Sie genau und wie mobilisiert man das?
Erst einmal zu Erspartem. Sie können 100 Euro nur sparen, wenn es irgendjemand anderen gibt, der 100 Euro an Schulden aufnimmt. Mhm. Also letztlich haben wir begrenzte Ressourcen, begrenzte Arbeitskraft, physische Güter. Das heißt, es ist immer eine Frage, wo nutzen wir die Ressourcen, die wir haben? Wie nutzen wir die Ersparnisse? Und ich glaube, die Herausforderung, die wir heute haben, ist, dass wir als Gemeinschaft, als Gesellschaft riesige Herausforderungen haben, die wir nur gemeinsam lösen können. Wenn man sich alle großen Herausforderungen, Krisen unserer Zeit anguckt, ob es der Krieg ist, ob das das Thema Klimawandel, Umweltwandel ist, ob das das Thema Migration, geopolitische Konflikte sind, das sind gemeinschaftliche, gesellschaftliche Aufgaben. Und deshalb hat der Staat eine wichtige Rolle zu spielen, eben hier einen Rahmen zu schaffen, der eben diese Probleme mit adressiert. Also der Staat hat an Bedeutung gewonnen. Ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das ist eine Realität. Und das heißt, der Staat sollte deshalb die Gelder von uns, es ist ja alles unsere Gelder von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die letztlich der Staat nutzt, mobilisieren für die Dinge, die wichtig sind. Und um Herrn Pich auch ein bisschen zu widersprechen, ich glaube, hier müssen wir sehr genau unterscheiden zwischen Wirtschaftswachstum und Wohlstandswachstum. Es geht nicht um Wirtschaftswachstum, um BIP, um Bruttoinlandsprodukt, das ist relativ unwichtig, sondern es geht um Wohlstand. Da finde ich es eigentlich total gut, dass Menschen sagen, ja natürlich möchte ich, dass es meinen Kindern in der Zukunft besser geht. Und darum geht es ja, dass der Staat Investitionen tätigt, um so geopolitisch Frieden, Stabilität zu schaffen, sozialen Frieden innerhalb der Gesellschaften, Ausgleich zu schaffen. Und ich will noch mal einen Punkt sagen, weil das immer heißt, es ist ja lediglich nur eine Umverteilung. Ich glaube, das ist ein Irrdenken, auch finanziell gesehen. Unsere wissenschaftlichen Studien zeigen, 100 Euro, die der Staat heute in Bildung investiert, kommen langfristig als 200 bis 300 Euro in der Form von höheren Steuereinnahmen zurück. Also sprich, wenn Menschen besser ausgebildet werden, wir haben 40.000, 50.000 junge Menschen, die gar keinen Schulabschluss haben, überhaupt einen Schulabschluss bekommen, besser ausgebildet werden, werden sie produktiver, können eben auch mehr für den Wohlstand der Gesellschaft leisten und damit langfristig dann auch wieder diese Gelder zurückzahlen. Also es ist nicht ein Nullsummenspiel, wo es lediglich um Verteilung geht, sondern die Frage ist, was ist uns wichtig, was schafft Wohlstand und welche Ressourcen muss der Staat heute dafür mobilisieren?
Aber muss da nicht auch ein Umdenken im Kopf stattfinden, das quasi generationenübergreifend ist? Ich denke an das deutsche Wirtschaftswunder zurück, angetrieben auch durch Auslandsnachfrage, die es gab, nicht nur durch den eigenen wachsenden Konsum, finanziert auch durch billiges Öl eine ganze Zeit lang. Und Generationen, die immer sagen konnten, unseren Kindern soll es mal besser gehen. Und besser gehen definierte sich mit größeres Auto oder erstmal ein Auto, ein Kühlschrank, ein Haus. Und stehen wir jetzt vor einer Situation, wo wir der nächsten Generation das in diesem Sinne eigentlich nicht mehr versprechen können, sondern sagen müssen, wir müssen mit unserem Geld ganz anders umgehen?
Ja, und die junge Generation heute realisiert ja, dass es ihnen nicht besser gehen wird, sondern schlechter gehen wird. Und wir haben die Probleme alle angesprochen, also Umwelt- und Klimaschäden, die Katastrophen, die damit einhergehen, sozialer Frieden, der nicht mehr gewährleistet ist, die geopolitischen Konflikte, also in vielerlei Hinsicht. In den letzten 75 Jahren, glaube ich, haben wir selten einer jungen Generation schlechtere Zukunftsbedingungen übergeben wie heute. Und jetzt geht es um die Frage, ja, wie geht man damit um? Und also ich will diese Unterscheidung machen zwischen physischen Gütern und Geld und Schulden und dem, was Wohlstand schafft.
Darauf wollte ich hinaus.
Und das ist eine wichtige Unterscheidung. Und ich glaube, deshalb erst einmal auf das fokussieren, was heute wichtig ist, die Konflikte, aber eben auch, wir haben heute zu sehr, nehmen wir die Rente, aber auch andere Teile der Sozialsysteme, wo im Prinzip die junge Generation für die Älteren mitsorgt. Und ich glaube, da brauchen wir auch ein grundlegendes Umdenken. Wir brauchen mehr Verantwortung von der älteren Generation, für die Jüngere, dass sie eben ihr Versprechen gut machen, dass es der künftigen Generation zumindest nicht schlechter geht.
Kann man schon von Nazis Zustimmung oder Widerspruch?
Ich möchte eigentlich gerne auf Sie nochmal zurückkommen, weil ja. Sie haben am Anfang gesagt, wir können Geld drucken, dann gibt es Inflation. Der Zusammenhang ist dann doch ein bisschen komplexer.
Ja, ja, ja.
Das ist ein Thema, was wir mal zur Seite,
neigen zu Schwarz-Weiß-Malerei.
Zur Seite stellen. Sie haben gefragt, wo soll das Geld herkommen? Also der deutsche Unternehmenssektor ist Sparer. Das heißt, die Bruttoersparnis des Unternehmenssektors ist sehr hoch. Wir wissen nicht genau, wie viel da wo investiert wird, aber aus Unternehmenssicht ist eine Sache klar. Unsicherheit ist Gift. Und die derzeitige Situation ist absolute Unsicherheit. Ja, an allen Ecken und Kanten wissen Unternehmen nicht, wie es weitergeht, weil die Bundesregierung sehr viel mit sich selbst beschäftigt ist und nicht in der Lage ist, sozusagen zum Beispiel Investitionspfade ordentlich fortzugeben oder ein Dach sozusagen zu bauen, eine große Vision zu präsentieren, die sagt, da müssen wir hin. Und das ist nicht nur Klimaneutralität 45, das sind vielleicht auch Ziele für unser Zusammenleben, für wie wir füreinander sorgen wollen. Generationengerechtigkeit war gerade angesprochen. So, Unternehmen brauchen das. Sie brauchen diese Sicherheit. Und der Staat muss es ihnen sozusagen bieten. Und der Staat selber könnte aber auch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Denn wie die Schuldenbremse derzeit ausgestaltet ist, ist sie strenger beispielsweise, als die EU-Fiskalregeln das zulassen können. Wir sehen, okay, jetzt sind wir da wieder drin in dem Regime, aber eben die Verteilungskonflikte gehen los. Und wie gesagt, das wird in der Zukunft noch wesentlich relevanter werden, wenn dann die Babyboomer in Rente gehen, wenn die Tilgungspläne für die Pandemie-Maßnahmen greifen. Also an all diesen Stellen sind Ressourcen zu mobilisieren, ist Geld zu mobilisieren, um zu investieren. Aber dafür braucht es Planbarkeit, Sicherheit in einer unsicheren Welt. Zumindest unter Abstrichen sollte das auf jeden Fall maßgebliches Ziel der Bundesregierung sein.
Es gibt eine intensive Diskussion über eine Reform der Schuldenbremse auch, die sagt, Zukunftsinvestitionen, die in der Zukunft Renditen ergeben sozusagen, die sollten nicht unter die Schuldenbremse fallen. Kann man das so sauber unterscheiden?
Schwierig, weil ich mache Ihnen ein Beispiel. Überlegen Sie, irgendeine Investition in physisches Kapital wäre dann ausgenommen. Eine Investition in eine Lehrerin, die mein Kind ausbildet, wäre nicht inkludiert, weil das eine konsumtive Ausgabe ist. Ähnlich etwa ein Steuerfahnder, der eingestellt wird und uns die 100 Milliarden zurückholt, die jährlich am Fiskus vorbeigeschleust werden, legal oder illegal, würde massiv mehr einbringen, als seine Kosten denn tatsächlich sind. Und da genau zu unterscheiden ist schwierig. Also die Kernfrage ist wirklich, was ist eine Investition und mit was für Renditen rechnen wir? Das ist dann vielleicht auch ein bisschen positiv Herrn Pech gegenüber, mit Blick darauf, dass man vielleicht den Investitionsbegriff qualitativer und eben weniger quantitativ denken muss. Und das ist sicher was, was wir intensiv diskutieren müssen.
Herr Pech, jetzt sagt Frau Giovannazzi, die Unternehmen brauchen klare Regeln vom Staat, damit sie planen können. Da ist sicher was dran. Jetzt ist es aber auch so, die Unternehmen bekommen zum Teil ja auch ziemlich viel Geld vom Staat. Reden wir mal kurz über Subventionen. Wir haben ja viel diskutiert über zum Beispiel diese Chipfabriken, die in Ostdeutschland gebaut werden. Also 10 Milliarden in Magdeburg für Intel, um die Investitionen dorthin zu locken. 5 Milliarden für den Chiphersteller TSMC in Dresden. All diese Investitionen mit dem im Hinterkopf, dass man sich geostrategisch von China auch unabhängiger machen will. Aber ist das denn klug ausgegeben, das Geld aus Ihrer Sicht, oder hätte der Staat das besser woanders investiert? Also brauchen die Unternehmen dieses Geld von uns?
Naja, gut, ich meine, jedes Unternehmen kann von sich behaupten, bestimmte Ziele gesteckt zu haben und die eigenen Mittel reichen nicht. Und fängt dann an, systemrelevant werden zu wollen oder too big to fail und so weiter. Und dann kennen wir natürlich auch die Spiele der sogenannten strategischen Handelspolitik. Infant Industry Argument nennt man das nicht, dass also der Staat tatsächlich vorübergehend ein Unternehmen schützt vor der Konkurrenz von außerhalb, damit das Unternehmen auf Skalenerträge kommt, die Durchschnittskosten senken kann und dann plötzlich wettbewerbsfähig ist. All die ganzen Debatten zielen immer nur auf Wachstum. Sie zählen immer nur darauf, sozusagen ein gescheitertes Modell fortzusetzen, weil man einfach nicht den Mut hat, einzusehen, dass eigentlich eine Reduktionsstrategie vonnöten wäre. Investitionen, die wir im 21. Jahrhundert brauchen, sollten letzten Endes eine Vorbereitung für die Gesellschaft sein, mit weniger Wohlstand auszukommen. Ich mache keine Unterscheidung zwischen Wohlstand und Wachstum, wie mein Kollege Fratscher, sondern zwischen Wachstum und Lebensqualität. Ich behaupte nämlich, dass die Lebensqualität während dieser Wachstumsorgien der letzten Jahrzehnte oder seit dem Zweiten Weltkrieg, zumindest seit 4 Jahrzehnten, nicht mehr im Durchschnitt zugenommen hat. Das heißt, wir würden uns auch psychisch entlasten, wenn wir endlich begreifen würden, Dinosaurier sind ausgestorben, es gibt auch Unternehmen und Branchen, die werden aussterben müssen, weil sie allein ökologisch überhaupt keine Zukunft haben. Und die Digitalisierung ist sicherlich so keine Zukunft, weil das, was die Digitalisierung sowohl in der Bildung als auch im Alltag, als auch in der Wirtschaft, in der Kommunikation, in der Kultur anrichtet und an Nebenwirkungen zeitigt, auch das sollte uns zu denken geben. Und dementsprechend sind solche Investitionen nicht einfach unnütz, sie sind schädlich. Die Investitionen, die wir brauchen, müssen fließen in eine kleinräumige Wirtschaft, die viel weniger kapitalintensiv ist. Wir müssen zurückkehren zu Versorgungssystemen, die viel manueller sind. Sie dürfen auch sagen, mehr Handwerk, mehr Selbstversorgung, ganz andere Technologien, mittlere, konviviale Technologien, die die Eigenschaft haben, dass sie auch nicht viel Verteilungsungleichheit verursachen. Denn je kapitalintensiver die Wirtschaft ist, desto ungleicher muss die Verteilung ja werden. Denn Kapital kann im Prinzip unendlich wachsen, zumindest als Zahl. Wenn wir aber eine Wirtschaft haben, in der wir nicht mehr perfekt von einer Konsumgesellschaft einfach sprechen können, dann werden wir viel weniger abhängig sein von Kapital, von Verschuldung, von Wachstum und würden möglicherweise auch in ökologischen Grenzen bleiben. Und das würde unter Umständen sogar einhergehen mit konsolidierten Staatsfinanzen. Denn eins muss man wissen, auch wenn man jetzt sagt, eine Verschuldung, wie wir sie jetzt gerade haben, was sind das, 2,3 Billionen Euro, ist ja nicht schlimm, weil wir eine Wirtschaftskraft haben, die dem gegenübersteht. Genau diese Wirtschaftskraft ist es aber, die unsere Lebensgrundlagen zerstört. Deswegen ist das ein schwacher Trost, wenn man sagt, die Staatsschuldenquote ist dann also gar nicht so hoch oder nur 6% über Maastricht und so weiter. Das bringt dann nicht so wahnsinnig viel. Und was wir wissen müssen ist, das Tilgen von Schulden heißt schon letzten Endes unter den derzeitigen politischen Bedingungen Wachstum. Die Wachstumsrate muss oberhalb der realen Zinsen liegen, wenn der Haushalt ausgeglichen ist. Und dann können Sie mal ausrechnen, wann also eine Entschuldung überhaupt stattfindet. Sonst werden unsere Nachkommen das ausbauen. Gerade habe ich gehört, denen soll es besser gehen.
Herr Fratscher, Sie hatten sich gerade gemeldet. Direkt dazu?
Zu Herrn Pirch, ich hätte fast hier die Wände hochklettern können, weil ich nicht stärker widersprechen könnte. Also das Argument, wir müssten eine kleinteiligere Wirtschaft haben und wir müssten weniger Kapital haben und dann wäre alles besser, halte ich für gelinde gesagt für völlig falsch und für Humbug. Ich versuche es zu erklären. Worum geht es? Es geht uns um Wohlstand. Wie man das definiert, Lebenszufriedenheit, Glück, Gesundheit, sozialer Frieden, all das, was uns als Menschen wichtig ist. Wenn man sich die Zahlen und Fakten anschaut, hat in den letzten 50 Jahren weltweit und in Deutschland die Kurve nach oben geschaut. Menschen sind glücklicher und zufriedener im Durchschnitt. Im Durchschnitt wichtig. Weltweit sind von den 8 Milliarden Menschen, die wir heute haben, in den letzten 30 Jahren zwischen 1 und 2 Milliarden Menschen aus der absoluten Armut gekommen, haben zumindest eine Lebensgrundlage genug zu essen. Das ist ein riesiger Erfolg. Das, was die Digitalisierung, die Herr Pirch kritisiert und sagt, das ist alles so schlecht, und hat unglaublich viel Wohlstand im Sinne von Lebenszufriedenheit geschaffen, weil es uns als Menschen ermöglicht, Arbeit zu machen, die uns als Mensch ausmacht, die etwas mit Kreativität, mit Empathie, mit anderen Menschen zu tun hat. Also Kapital, Maschinen, Software erlaubt uns, menschenwürdigere Arbeit zu machen. Und Arbeit als ein Beispiel ist sinnstiftend, ist für viele Menschen wichtig. Also ich glaube, wir haben heute in jeglicher Hinsicht einen viel größeren Wohlstand. Und wir sollten uns das auch nicht schlecht reden lassen. Ich glaube, es geht heute um zwei Punkte, um Nachhaltigkeit, künftigen Generationen das auch zu ermöglichen. Und es geht um Verteilung. Möglichst allen Menschen, zumindest in unserer Gesellschaft, aber auch global, die gleichen Chancen für ein glückliches, erfülltes Leben zu geben. Das sind für mich die zwei Punkte. Aber ich glaube, wir sollten das, was erreicht wurde in den letzten 70 Jahren oder auch in den letzten 30 Jahren, nicht kleinreden. Und die Marktwirtschaft, also dass Menschen selber autonom entscheiden können, ist ein Teil dieses Erfolgs.
Diese Ungleichheitsthematik, die ist ja auch eins unserer Kernanliegen heute. Ich habe eine Zahl gelesen, in Deutschland besitzen 10% der reichsten Menschen 67% aller Vermögen, wohingegen die ärmsten 50% zusammen nur 1% aller Vermögen besitzen. Ich habe auch gelesen, es gibt in Deutschland über 100 Milliardäre. Und die Frage, die natürlich im Raum steht, werden diese Leute, die sozusagen von dem Fortschritt, von der Akkumulation von Kapital und Macht über die letzten Jahrzehnte massiv profitiert haben, werden die angemessen zur Kasse gebeten, um sich an diesen Gemeinschaftsaufgaben zu beteiligen? Frau Giovannazzi, das ist genau Ihr Thema eigentlich, ne?
Ja, müsste man wahrscheinlich einfach mit Nein beantworten. Schlicht aus dem Grund, wenn Sie sich anschauen, Arbeit und Kapital werden sehr verschieden besteuert. Kapital wird weitaus geringer besteuert. Und die Vermögensungleichheit, die Sie gerade beschrieben haben, die wird ja massiv getrieben, einerseits in der Mittelschicht, also 50. bis 90. Perzentil von Immobilienbesitz, und die oberen 10%, aber insbesondere besitzen eben Unternehmensvermögen. Und das ist in Deutschland sehr, sehr konzentriert, was auch an der wirtschaftlichen Struktur liegt. Es liegt auch daran, dass wir viele Familienunternehmen haben. Aber genau diese Vermögen, also Betriebsvermögen, sind etwa bei der Erbschaftssteuer zu weiten Teilen ausgenommen. Und das beispielsweise ist ein Ungleichgewicht, was man definitiv angehen sollte. Betrifft aber auch andere Vermögenssteuerarten. Also Sie können ja über viele Dinge nachdenken. Sie können über eine Reform der Abgeltungssteuer nachdenken. Sie können darüber nachdenken, ob Sie Unternehmen noch mal anders besteuern wollen, auch im internationalen Kontext. Sie können aber auch über vermögensbildende Maßnahmen natürlich sprechen, weil es ist ja nicht so, dass man direkt was von oben nach unten verteilt, sondern Sie können auch dafür Sorge tragen, dass am unteren Rand etwa über ein Startkapital, ein Grunderbe, eine soziale Dividende oder dergleichen, da gibt es einige Vorschläge, auch am unteren Rand Vermögen gebildet wird. Und Wiedereinführung der Vermögenssteuer, Wiederbelegung habe ich vergessen. Im Zweifel ist es aber nicht nur eine dieser Maßnahmen, sondern muss es eigentlich ein Konsortium von Maßnahmen sein, und dann greifen die ineinander, und damit würden Sie auf jeden Fall auf Vermögensebene mehr Verteilungsgerechtigkeit herstellen können.
Lassen Sie uns das gleich noch mal im Detail durchdeklinieren. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt zurückgehen und Sie, Herr Fratscher, fragen, wie kommt es eigentlich dazu? Was sind die Strukturen und Mechanismen? Und zwar, ich habe gelesen, die 5 reichsten Männer der Welt haben ihr Vermögen seit 2020 mehr als verdoppelt. Und alle Milliardäre sind heute 3,3 Billionen reicher als 2020. Also ihr Vermögen ist 3-mal schneller als die Inflationsrate gewachsen. Viele Leute haben das Gefühl, wir müssen den Gürtel enger schnallen, aber die da oben offenbar nicht. Was sind die Strukturen, die Mechanismen, die dafür verantwortlich sind?
Der Mechanismus, der dafür verantwortlich ist, dass die Unternehmenswerte, das, was Frau Fortunati eben beschrieben hat, massiv gestiegen sind. Das heißt, wir haben sehr viel Ersparnisse. Die Zentralbanken haben in diesen Krisen die Zinsen reduziert, die Märkte mit Zentralbankgeld geflutet und damit zu einem massiven Anstieg an Vermögenspreisen, vor allem bei Unternehmen geführt. Also der DAX, der deutsche Aktienindex, das ist ja nichts anderes als der Wert der Unternehmen, wie sie bewertet sind. Und das Gleiche befindet sich global. Also das ist der Hauptmechanismus, sehr viele Ersparnisse, gerade die aus Deutschland kommen, die Zentralbanken, die eben massiv Liquidität, Zentralbankgeld eingeschossen haben, dadurch steigen die Vermögenswerte. Und wir sehen es eben häufig in Krisen, dass Menschen, die wenig oder nichts haben, eher die Leidtragenden sind, weil sie keinen Schutzmechanismus haben, keine Sicherheit haben. Und die, die eh schon viel haben, dann eher nochmal davon profitieren, von diesen Mechanismen. Und das ist die Perfidität, dass eben hier gerade in Krisenzeiten die, die am wenigsten Schutz haben, stärker betroffen sind und dass diese Ungleichheit dann eben nochmal größer wird.
Aber könnte da nicht der Staat, könnte eine Regierung nicht was tun? Weil laut EU-Steuerbeobachtungsstelle, ich zitiere mal aus dem Bericht Globale Steuerflucht vom Oktober 2023, zahlen viele Superreiche in Industrieländern viel geringere Steuern als alle anderen. In den USA zahlen Milliardäre zum Beispiel im Schnitt nur 20% ihres Verdienstes ans Finanzamt. Frau Giovannazzi, wie kann es sein, dass Leute mit sehr großem Vermögen so wenig Steuern zahlen, während die Bäckereifachangestellte um die Ecke 40% Steuern bezahlen muss?
Ja, weil die natürlich bessere SteuerberaterInnen haben und Steuersparmodelle besser ausnutzen können, komplizierte, verschachtelte Modelle nutzen, um ihre Gewinne anderswo anzusiedeln beispielsweise. Also das ist eine absolute Ungerechtigkeit, selbstverständlich. Und ich glaube, da gibt es zwei Dinge. Also eine Sache ist natürlich, ist es immer besser, alles global zu regeln oder meinetwegen auf EU-Ebene. Aber dann ist es eben häufig so, dann haben sie einige, die nicht mitmachen wollen. Und dann gibt es einen unterbrochenen Prozess oder einer, der zu keinem Ergebnis führt, oft gesehen bei verschiedenen steuerlichen Fragen, gerade auf EU-Ebene. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass sie die Steuerflucht und Vermeidung bekämpfen könnten, aber das nicht unbedingt effektiv tun. Also der Ankauf der Steuer-CDs in NRW beispielsweise hat doch recht viel eingebracht. Man kann ja auch über solche Dinge nachdenken und überlegen, ob man nicht effektiv mehr Steuerfahnderinnen einstellt, um eben sich dieses Geld, was dem Fiskus letztlich zusteht, zurückzuholen.
Herr Fratscher, jetzt gibt es ja aber wohlhabende Menschen, die sogar gern mehr bezahlen würden. Es gab in Davos einen Brief von Millionären, Milliardären, die sagten, besteuert uns doch endlich angemessen. Wir würden ja gern mehr beitragen. Wir haben das Gefühl, ihr fordert uns zu wenig ab. Ist das die Speerspitze einer neuen Bewegung, die Hoffnung macht, oder wie bewerten Sie sowas?
Hoffnung macht sie schon, nur realistisch gesehen war es immer so, dass die Menschen, die sehr viel haben, immer Wege dran vorbeifinden werden, Steuern zu zahlen. Wir leben in einer globalen Welt, in einer digitalen Welt, in der eben Kapital, Finanzvermögen eben sehr leicht verschoben werden kann. Und das ist die Realität. Das heißt nicht, dass man es nicht stärker versuchen muss. Man kann es auch. Ich will aber auch noch mal einen Punkt aufgreifen. Es ist ja nicht so, dass der Staat nichts tun kann. Es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker besteuert und Vermögen geringer besteuert als Deutschland. Das muss uns auch nochmal bewusst machen. Also so zu tun, das liegt ja bei den anderen und das, wir sind hier Opfer, stimmt so nicht. Also wenn man sich anschaut, wir nehmen in Deutschland weniger als 1% der jährlichen Wirtschaftsleistung an vermögensbezogenen Steuern ein. USA, Frankreich, Großbritannien als Beispiele 3 bis 4 Mal mehr. Wenn man so viel vermögensbezogene Steuern hätten wie diese Länder, hätte der deutsche Staat, der deutsche Fiskus jedes Jahr Pi mal Daumen 100 Milliarden Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen. 100 Milliarden Euro. Dann können Sie sich leicht ausrechnen, was man damit machen kann an Bildungsinvestitionen, an Infrastruktur, an sozialen Leistungen und so weiter. Und da würde ich mir wünschen, dass wir eine grundlegende Steuerreform machen. Nochmal für mich, wir reden jetzt sehr viel über die Hochvermögen, wenn ich den Punkt noch machen darf. Für mich ist das Hauptproblem, dass wir eben 40% der Deutschen haben, die praktisch keine Ersparnisse haben. Das ist das wirkliche Problem. Viele Hochvermögende nutzen ihr Vermögen sehr sinnvoll. Das sind Familienunternehmer und Unternehmer, die gute Arbeitsplätze schaffen. Also auch das darf man nicht verteufeln, sondern die Frage ist doch, was braucht der Staat, was braucht die Gesellschaft, um ihre Aufgabe nachkommen zu können? Und da wäre es sehr sinnvoll, Menschen mit geringem Einkommen zu entlasten, sodass die auch selber erstens bessere Einkommen haben und auch etwas selber sparen können, mehr Autonomie, mehr Freiheit haben. Und ich glaube, diese Besteuerung von Hochvermögen ist kein Selbstzweck, sondern es geht hier darum, eben mehr Menschen ein autonomes, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.
Eine Idee, die da im Raum steht, auch von Ihrem Institut mal durchgerechnet, ist ein Grunderbe. 20.000 Euro, gebunden an die Verpflichtung, es für Ausbildung, Existenzgründung und solche Dinge zu nutzen. Ist es denn wirklich ein realistisches Szenario jetzt gerade bei der angespannten Finanzlage, in der wir alle stecken?
Absolut ist es realistisch. Also das Grunderbe geht von der Prämisse aus, eine Erbschaft ist was Gutes, es ist ein Glück, wenn Sie das bekommen. Und wieso sollte nicht jeder Mensch das Glück haben und nicht erst im Alter von 50 oder 60, wenn die meisten Menschen erben, wenn sie denn was erben, sondern schon im jungen Alter, damit sie ein autonomeres Leben haben, freier entscheiden können, ob sie sich mal selbstständig machen, sich anders qualifizieren, sich eine Auszeit nehmen. Und in Deutschland wird jedes Jahr 400 Milliarden Euro verschenkt oder vererbt. Der Staat nimmt Pi mal Daumen 10 Milliarden Euro, 2,5% an Steuereinnahmen ein. Eben haben wir schon erwähnt, die ganz großen Erbschaften, Unternehmenserbschaften gehen häufig komplett steuerfrei. Und die Idee unseres Grunderbes war zu sagen, lassen Sie uns eine Flat Tax machen, also Freibeträge und nach den Freibeträgen beispielsweise 15%, 15, 1,5, deutlich weniger als was die meisten an Einkommensteuer zahlen, wird dann eben besteuert von der Erbschaft. Und dadurch könnte man ein solches Grunderbe, das Pi mal Daumen 15, 18 Milliarden Euro pro Jahr kostet, also schon ein Batzen Geld. Aber das könnte man über eine solche Erbschaftssteuer sehr gut finanzieren und gleichzeitig die Erben jetzt auch nicht übermäßig belasten.
Wo wir bei solchen Modellen sind, sozusagen. Ich möchte noch einmal zu Nico Pech kommen. Man kann über ihn lesen, dass er die Dinge, die er sagt, nicht nur theoretisch verbreitet, sondern dass er sie selbst lebt. Man kann über ihn nachlesen, dass er einmal in seinem Leben geflogen ist und 4 Hosen im Schrank hat. Für mich stellt sich die Frage, wenn man solche Modelle vorlebt, wenn man sagt, wir müssen aufhören mit dem Wachstum, wir müssen aufhören mit diesem Wohlstandsversprechen, wir müssen unseren Wohlstand anders definieren. Wie kommt man von dem Punkt, an dem wir jetzt sind und den Debatten, die wir jetzt führen, an diesen Punkt, von dem Sie ja sagen, der ist unausweichlich, denn mehr gibt der Planet einfach gar nicht her?
Die haben mich hoffentlich nicht wegen der 4 Hosen eingeladen, sondern weil ich Hochschullehrer und Nachhaltigkeitsforscher bin. Okay, das lasse ich Ihnen mal heute.
Natürlich.
Also wir müssen uns damit natürlich abfinden, dass die Fortsetzung der Optimierungsversuche des derzeitigen Wohlstandsmodells, wie das hier meine beiden Mitdiskutantinnen vorschlagen, gegen eine Wand läuft. Das heißt also, irgendwann wird der Punkt da sein, wo eine moderne Gesellschaft überhaupt keine Gestaltungspotenziale mehr hat, sondern wird dann nur noch reagieren können auf neue Knappheiten. Wir haben ja nun alleine im letzten Jahr einiges davon erlebt. Mal ist es eine Dürreperiode, wo dann viele Hitzetote zu beklagen waren in Spanien, oder es sind eben Hochwasserkatastrophen. Das alles in einem Jahr und vieles andere mehr, was ich hier gar nicht aufzählen muss. Wir werden früher oder später in eine Kollaps Situation kommen, die gar nichts anderes mehr übrig lässt, als den Wohlstand neu zu dosieren. Und nicht nur das. Wir werden, und da knüpfe ich an die Debatte, die wir hier gerade schon geführt haben, wir werden mit ganz anderen Technologien umgehen und wir werden Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert definitiv nicht an Vermögenssteuer, an Erbschaftssteuern oder Einkommenssteuern oder Körperschaftssteuern bemessen, sondern an den Zugängen, die Menschen haben, auch Kraft ihrer Kompetenzen, um sich in kleineren Gruppen, in Netzwerken, vor allem in der Kommune, möglichst selbst zu versorgen. Wir werden eine Entmonetarisierung erleben, weil die Versuche, geldabhängige Menschen in irgendeiner Form, ja, mit Gerechtigkeit zu beglücken, die haben noch nie funktioniert. Das, was die Welt ungerecht macht, ist Kapital und ist Geld. Das heißt nicht, dass wir Geld abschaffen. Das heißt auch nicht, dass wir Kapital abschaffen. Das heißt nicht mal, dass wir Schulden machen abschaffen oder etwa Investitionen, sondern dass wir eine andere Balance brauchen. Wir werden also zwei Ökonomien brauchen. Eine sehr kleine, die sicherlich noch modern ist, die auch in gewisser Hinsicht kapitalintensiv sein kann. Und wir werden eine Nebenökonomie brauchen, in der alle Menschen sozusagen als Teilnehmerinnen und Teilnehmer entmonetarisiert einen Teil ihrer Bedürfnisse befriedigen. Das kann sehr modern sein. Also Fragen der Reparatur, der Gemeinschaftsnutzung oder ich forsche jetzt beispielsweise in der solidarischen Landwirtschaft. Das sind also sehr nahräumliche und sehr, sehr manuelle, sehr handwerkliche Verrichtungen. Und wenn Herr Fratscher sagt, dass diese Tätigkeiten inhuman seien oder nicht digital genug seien oder etwa die Lebensqualität schmälern, dann behaupte ich genau das Gegenteil. Ich finde es inzwischen inhuman, Menschen im Bildungssystem so zu verbeunfähigen, dass sie überhaupt nichts anderes mehr können, als eben nur noch digital zu arbeiten. Und wenn ich mir die Krankheitsbilder anschaue heutzutage unter jungen Menschen, auch in der Universität und anderswo, dann glaube ich nicht, den empirischen Beweis dafür zu finden, dass also die hochtechnisierte, automatisierte, globalisierte Produktionssphäre zu einer hohen Lebensqualität führt. Der Umkehrschluss, dass es vor der ersten industriellen Revolution besser gewesen sei, ist natürlich Quatsch. Aber es geht um ein Maß. Und wir haben ein Maß, das wir noch bewältigen können, einfach überschritten. Das wird vielleicht vor 40, 50 Jahren gewesen sein. Andere wachstumskritische Kolleginnen und Kollegen streiten sich da so ein kleines bisschen. Und das nicht einsehen zu wollen, ist eine Variante, die hält aber nicht lange. Wir werden an den Punkt kommen, wo wir dieses Wohlstandsmodell mit all seinen Finanzlasten nicht werden fortsetzen können. Dann haben wir Menschen vor uns, die so abhängig geworden sind, eben von Konsum und Geld, dass wir dann wirklich in Probleme kommen.
Aber gäbe es den Weg zu der Welt, die Sie skizzieren, auch ohne Kollaps oder ist der Kollaps unausweichlich?
Wissen Sie, es gibt nicht die Gesellschaft, von der sich sagen lässt, dass eine Mehrheit das eine will und vielleicht eine andere Teilmehrheit etwas anderes, sondern wir haben eine Welt, die voller kultureller Ungleichzeitigkeiten ist. Das heißt, wir haben jetzt schon Aufbrüche in der Wissenschaft, in der Zivilgesellschaft, in der Politik eigentlich weniger, auch im Unternehmensbereich. Ich befasse mich viel mit genügsam suffizienten Unternehmensstrategien und natürlich auch entsprechenden empirischen Beispielen. Also wir erleben jetzt schon, dass kleinräumig, dezentral, ja, im Bereich der Güterversorgung, der Landwirtschaft, aber auch der Gestaltung von Lebensstilen jetzt schon letzten Endes Blueprints entstehen, die auch immer mehr eindringen in die Nachhaltigkeitsforschung und die danach rufen, vervielfältigt zu werden. Weil wenn wir mit 8 Milliarden Menschen, die Zahl ist heute gefallen, auf diesem Planeten klarkommen wollen und nur noch das 2-Grad-Klimaschutzziel einhalten wollten, müssten wir runter auf 1 Tonne. Das ist gerecht.
CO2.
Und nicht CO2, ne, logisch. Und wir liegen jetzt gerade bei 12. Wie das gehen soll, ja, mit Investitionen in Infrastrukturen, mit der gleichen Mobilität, das ist nicht erkennbar. Deswegen werden wir einen Rückweg antreten müssen.
Herr Pech, ich würde gerne versuchen mal, dass wir uns gegen Ende der Diskussion auf so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner vielleicht einigen können. Und ich mache Ihnen mal einen Vorschlag.
Okay.
Der Physiker Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Die Faltung der Welt. Er beschreibt darin viele Dinge, die dem, was Sie sagen, Herr Pech, gar nicht so unähnlich sind. Er beschreibt unter anderem, wie bestimmte exponentielle Phänomene dafür verantwortlich sind, dass Geld und Macht sich in den Händen immer weniger Menschen konzentrieren. Und er sagt, das ist eigentlich ein Problem, wir müssen das dringend stoppen. Am Schluss stellt er 5 Forderungen auf. Er fordert, das müsste Ihnen gelegen kommen, Verbrennung fossiler Energieträger stoppen, Rohstoffabbau langfristig auf 0 runterfahren. Das ist wichtig, aber, glaube ich, Konsens. Das Spannende ist, was er noch fordert. Und ich sage es mal kurz. Er fordert Unternehmensgrößen begrenzen, damit kein Unternehmen größer und mächtiger werden kann als die Länder, in denen es operiert. Erste Forderung. Zweite Forderung, vererbbares Vermögen begrenzen, zum Beispiel auf maximal 2 Millionen, damit Menschen möglichst chancengleich ins Leben starten. Und dritte Forderung, Einkommensunterschiede begrenzen, zum Beispiel durch Deckelung des maximalen Einkommens auf 2 Millionen pro Jahr, sodass niemand pro Jahr mehr verdienen kann als jemand anders in seinem ganzen Leben. Das ist die Idee dahinter. Das sind plakative Forderungen, die so im Detail an den Zahlen auch noch Veränderungen natürlich verkraften könnten. Aber mich würde interessieren, ist das ein Konsens, auf den wir uns einigen könnten? Sind das vernünftige Maßnahmen, Herr Fratscher?
Einige ja, gar keine Frage. Die ersten beiden, glaube ich, sind richtig. Wir müssen hin zu einer Kreislaufwirtschaft, dass wir die Ressourcen, die wir haben, dauerhaft nutzen. Völlig d'accord. Unternehmensgrößen begrenzen gewisserweise auch. Wir haben eben ein bisschen kryptisch am Anfang über Skaleneffekte gesprochen. Wir haben also Technologien, dass wenn sie die einmal haben, global nutzen können. Google ist das Beispiel. 90% der weltweiten Suche ist Google und die haben eine Marktmacht dadurch, die ungesund ist und auch Innovation bremst. Also da wäre ich auch dabei. Erbschaft beschränken, gewisserweise auch. Und auch bei der Einkommensungleichheit. Also ich würde sagen, bei allen 5 bin ich dabei. Ich würde wahrscheinlich eher nochmal sagen, es fehlt was. Denn wir leben in einer globalen Welt. Wir müssen eben auch diese Themen, die wir hier angesprochen haben, nicht nur national denken. Wir denken sehr häufig national, sondern global denken. Also sprich, jemand, der in Indien oder in China groß wird, hat genau das gleiche Anrecht auf ein gutes Leben wie jemand, der in Brandenburg oder in München groß wird. Und diese globale Perspektive, die fehlt mir häufig. Also im Großen und Ganzen d'accord. Ich würde einfach nur einige Punkte dazu ergänzen.
Frau Giovannazzi, was meinen Sie dazu? 3 gute Vorschläge von Herrn Levermann?
Im Gros, ja, bin ich da eigentlich bei Herrn Fratscher. Also Unternehmensmacht begrenzen, das hat natürlich einfach, damit man irgendwie monopolistischen Strukturen vorbeugt, ist das wichtig. Da geht es auch, also gerade wenn man sich die Digitalkonzerne anschaut, die haben eine extrem hohe Macht und das ist eigentlich in vielen Märkten so, wo sie eben wenige entscheidende Spieler haben. Also da ist sicherlich auch aufgrund der Macht und dann letztlich auch mit Macht meine ich nicht nur ökonomische Macht, sondern dann natürlich auch politische Einflussnahme, die eben häufig mit diesen Kapitalinteressen einhergeht, das etwas zu beschränken. Erbe natürlich, also selbst wenn man, ich sag mal, nur ein meritokratisches Wirtschaftsbild vertritt, selbst dann ist die Erbschaft in der Höhe, wie sie dann gerade bei den Unternehmensvermögen stattfindet, wesentlich zu hoch. Also wenn man zumindest an einem meritokratischen Bild festhält und Chancengleichheit möchte, dann sollte man da was machen.
Vielen Dank, Frau Tuanat. Ich muss Sie hier leider bremsen mit Blick auf die Sendezeit. Wir sind nämlich am Limit. Ganz herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten hier auf dem Podium, dass Sie Ihre Einschätzung, Ihr Fachwissen mit uns geteilt haben. Vielen Dank an Sie im Publikum. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut.
Wer soll das alles bezahlen? Über Steuern, Subventionen und Solidarität. Sie hörten einen Mitschnitt des 92. Zeitforum Wissenschaft in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Es diskutierten Professor Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin. Carmen Giovannazzi, Doktorandin am Institut für Sozioökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Professor Nico Pech, Professor für Plurale Ökonomik, Universität Siegen. Die Moderation hatten Andreas Sendker, Die Zeit, und Ralf Krauter, Deutschlandfunk. Das Zeitforum Wissenschaft findet 4-mal pro Jahr statt und wird gemeinsam veranstaltet von der Zeitstiftung Evelyn und Gerd Bucerius, von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, von der Wochenzeitung Die Zeit und dem Deutschlandfunk.